Gorg weckte ihn am nächsten Morgen durch sanftes Rütteln an der Schulter. Kim öffnete widerstrebend die Augen. In der Höhle war es noch finster. Der Riese lächelte väterlich zu ihm herunter. Er deutete mit dem Daumen über die Schulter.
»Es wird Zeit«, sagte er.
Kim gähnte. »Schon?« Er hatte lange geschlafen, aber er fühlte sich noch immer wie zerschlagen.
»Ich fürchte, uns bleibt nicht so viel Zeit, wie wir gehofft haben«, antwortete Gorg und erklärte, »in der Nacht ist eine Abteilung schwarzer Reiter an der Höhle vorbeigekommen. Nein, nein, kein Grund zur Aufregung. Sie haben uns nicht entdeckt. Und selbst wenn sie von unserer Anwesenheit gewusst hätten, wären wir hier drinnen sicher gewesen.« Kelim konnte die Reiter belauschen.
»Und?« fragte Kim gespannt.
Gorg zuckte die Achseln. »Wir wissen nicht, ob es stimmt, aber vielleicht doch. Jedenfalls glaubt Kelim verstanden zu haben, dass sich diese Reiter und viele andere kleine Gruppen, die in den letzten Wochen über die Berge gekommen sind, mit einem großen Heer vereinigen wollen, das irgendwo ganz in der Nähe auf einen Angriffsbefehl wartet.«
»Das stimmt«, sagte Kim. »Und ihr hättet die Reiter nicht belauschen müssen. Ich habe dieses Heer gesehen.« Trotz der Düsternis, die in der Höhle herrschte, war das Erschrecken auf Gorgs Gesicht deutlich zu erkennen.
»Es stimmt also«, rief er. »Aber dann...«
»Diese Reiter sind nur die Vorhut. Wahrscheinlich sollen sie nur die Gegend auskundschaften und Unruhe und Angst unter der Bevölkerung verbreiten. Das eigentliche Heer wartet in den Bergen.«
»Es stimmt also«, brummte der Bär. »Ich hatte gehofft, mich verhört zu haben.«
»Du hast richtig gehört«, sagte Kim. »Leider. Ich habe dieses Heer gesehen. Ich bin mit ihm zusammen über die Berge gekommen. Daher meine Verkleidung.« Kim wollte automatisch seine Rüstung anlegen, aber Gorg hielt ihn zurück.
»Der Weg ist schwierig, du wirst nicht reiten können, und zu Fuß ist dieses schwere Ding eher hinderlich.«
Kim überlegte einen Moment, vermutlich hatte Gorg recht, aber aus irgendeinem Grund glaubte er, dass es besser war, wenn er den Harnisch und die Arm- und Beinschützer trug. Er legte den Panzer an, schlüpfte in die schwarzen Kettenhandschuhe und schnallte sich das Schwert um. »Fertig«, sagte er, »wir können gehen.« Kelim betrachtete kopfschüttelnd seine Aufmachung und brummte etwas Unverständliches. Dann verschwand er im Inneren der Höhle. Kim folgte ihm, die Hand beruhigend und zugleich schutzsuchend auf den Hals seines Pferdes gelegt. Gorg bildete den Schluss. Sie erreichten den Höhlenausgang ohne einen einzigen gefährlichen Zwischenfall. Vor ihnen lag ein schmales, sichelförmiges Felsplateau, kaum groß genug, ihnen gemeinsam Platz zu bieten, und an drei Seiten von senkrecht abfallenden Wänden begrenzt. Zur rechten führte ein schmaler Steig an der Felswand entlang. Erst als sie am Fuße der Felswand angelangt waren und im Schutz einer Gruppe mächtiger Ulmen standen, gestattete ihm Kelim anzuhalten.
»Wartet hier«, sagte er, »ich gehe voraus, kundschaften.«
Kelim blieb lange fort und Kim nutzte die Zeit, sich aufmerksam in der neuen Umgebung umzusehen. Seit er das Schattengebirge verlassen hatte, umgab ihn die Schönheit dieses Landes. Eine Schönheit und heitere Lieblichkeit, die, je weiter er nach Westen kam, sich noch mehr zu entfalten schien. Nichts war hier künstlich oder gewaltsam verändert. Alles war so, wie die Natur es geschaffen hatte. Wild, ungezügelt und doch einer höheren Ordnung gehorchend. Kim wurde rau aus seiner Betrachtung gerissen, als Kelim mit Getöse aus dem Wald hervorbrach.
»Sie kämpfen!« schnaubte er aufgeregt.
Kim und Gorg starrten ihn an.
»Wer kämpft?«
fragte der Riese.
»Und wo?« fragte Kim. »Schwarze Reiter gegen die unseren, unten im Tal, gleich hinter dem Wald. Kommt schnell!«
Gorg stieß einen heiseren Kampfschrei aus, schwang seine Keule und rannte hinter dem Bären her, geradewegs in den Wald hinein. Kim folgte ihnen, so schnell er konnte. Vor ihnen tobte ein gnadenloser Kampf. Etwa 50 schwarze Reiter hatten eine nur halb so große Schar in fließendes Weiß und schimmerndes Gold gekleideter Männer in der Mitte der Lichtung zusammengetrieben und schlugen erbarmungslos auf sie ein. Das Gras rötete sich vom Blut der Erschlagenen und die Mehrzahl der Toten trug das fleckige Schwarz der Reiter Morgons. Trotzdem war deutlich zu erkennen, dass die Schwarzen im Vorteil waren. Die Kräfte der weißen Ritter erlahmten mehr und mehr, und in das Klirren der Waffen und das Stampfen der Pferde mischten sich immer wieder gellende Schmerzensschreie, wenn eine der schwarzen Klingen ihr Ziel fand. Und inmitten dieses Getümmels, hoch aufgerichtet und einen knorrigen Stab schwingend, stand ein weißhaariger alter Mann. »Themistokles«, rief Kim entsetzt. Seine Stimme ging im Getöse der Schlacht unter, dennoch hatte er den Eindruck, dass der alte Magier für einen Augenblick aufsah und zu ihm herüberschaute. Kim duckte sich tief über den Hals seines Pferdes, presste ihm die Sporen in die Flanken und galoppierte den Hang hinunter. Kelim und der Riese folgten ihm, ihr wildes Gebrüll übertönte den Kampflärm und lenkte die Aufmerksamkeit der Kämpfenden auf sich. Erst zwei, dann vier und schließlich sechs der schwarzen Reiter brachen aus der Reihe der Angreifer aus, zwangen ihre Pferde herum und galoppierten mit gezückten Waffen heran. Für sie, wie für die anderen auch, musste es aussehen, als würde hier einer der ihren von einem brüllenden Riesen und einem rabiaten Bären verfolgt. Sie erkannten ihren Irrtum zu spät. Kim gab dem Pferd abermals die Sporen, duckte sich noch tiefer über seinen Hals und verlangte ihm das Letzte ab. Er ritt auf zwei der heranjagenden schwarzen Reiter zu, und als er genau zwischen ihnen war, riss er sein Schwert in die Höhe und hieb mit einem wohlgezielten Streich die beiden Reiter rechts und links von sich aus dem Sattel. Ein Aufschrei ging durch die Reihen der morgonischen Reiter. Kim schwenkte sein Pferd herum, schlug einen dritten Reiter nieder, fing einen Schwertstoß mit dem bloßen Unterarm ab und fällte auch seinen vierten Gegner. Die beiden letzten Reiter wurden fast im gleichen Augenblick von Kelim und Gork aus den Sätteln gerissen. Kim schwang seine Waffe hoch über dem Kopf und jagte in gestrecktem Galopp auf das Schlachtfeld zu. Der Kampf tobte unvermindert weiter, aber der Verlauf der Schlacht hatte sich geändert. Die Reihe der schwarzen Reiter wankte, wich zurück, formierte sich neu und zerbrach dann unter einem wütenden Ansturm der weißen Ritter, die durch das plötzliche Auftauchen dieser unerwarteten Hilfe neue Kraft und neuen Mut schöpften. Die Schwarzen wichen zurück. Ihre geordnete Phalanx zersplitterte in mehrere Teile und löste sich dann in heilloses Chaos auf. Einer nach dem anderen der schwarzen Reiter wandte sich zur Flucht. Kim ließ das Schwert sinken. Ein dichter Ring weißer Ritter umgab ihn, keiner der Männer sprach. Dann teilte sich die Reihe und eine weißgekleidete, bärtige Gestalt trat auf Kim zu. Kim lächelte, als er Themistokles erkannte. »Ich weiß nicht, wer du bist«, sagte Themistokles, nachdem er Kim eine Weile wortlos angestarrt hatte, »aber wir danken dir für deine Hilfe. Ohne dein Eingreifen wäre es schlecht um uns bestellt gewesen.« »Doch sag, wie kommt es, dass sich ein Diener Morgons gegen seine eigenen Kameraden wendet?« »Vielleicht«, sagte Kim, »weil ich kein Diener Morgons bin.« Er hob in einer auf Wirkung bedachten Geste die Hände an den Kopf, klappte zuerst das Visier auf und setzte dann den schwarzen Helm ab. Themistokles verschlug es die Rede. Seine Augen weiteten sich und der Ausdruck auf seinem Gesicht entschädigte Kim für alles. Endlich fand Themistokles seine Sprache wieder. »Kim, du!« Kim lächelte. »Hast du jemand anderes erwartet? Du sagtest doch, ich sollte kommen. Nun bin ich da.« Themistokles schüttelte staunend den Kopf. »Ich muss gestehen, dass ich dich am allerwenigsten erwartet habe. Nicht so und nicht hier.« Plötzlich lächelte er und drehte sich zu den abwartend dastehenden Kriegern um. Er hob in einer beruhigenden Geste die Hände. »Es ist alles in Ordnung. Er ist einer der unseren.« Die Mienen entspannten sich, und da und dort brach sich ein Seufzer der Erleichterung Bahn. »Ich werde euch alles erklären, aber nun lasst mich für eine kurze Weile mit unserem Retter allein. Es gibt viel zu bereden zwischen uns.« Die Ritter gehorchten, und Themistokles blieb mit Kim allein zurück. »Du«, sagte er noch einmal, als könne er es noch immer nicht glauben, »nach all der Zeit.« Wieder schüttelte er den Kopf. »Ich hatte die Hoffnung auf dein Kommen bereits aufgegeben. Umso größer ist meine Freude, dich gesund und unverletzt wiederzusehen.« »Wieso nach all der Zeit?« sagte Kim. »Ich war doch nur ein paar Wochen weg.« Themistokles runzelte die Stirn. »Ein paar Wochen?« Kim überschlug in Gedanken die Zeit, die er in Boras Kerker verbracht hatte, die Zeit seiner Wanderung über die Berge und seines Aufenthaltes bei Tak. »Nicht viel mehr als 2 Wochen«, sagte er dann. »Vielleicht ein bisschen länger, aber nicht viel.«
2 Wochen, entfuhr es Themistokles.
Dann fügte er in ruhigem, gefasstem Ton hinzu,
»Die Zeit, Kim, ist ein seltsames Ding. Sie gehorcht nicht überall den gleichen Gesetzen. Im Reich der Schatten mögen 2 Wochen vergangen sein, seit du dort angekommen bist, aber hier bei uns sind mehr als 3 Jahre verstrichen.«
3 Jahre, rief Kim, »aber das ist unmöglich.« Themistokles schüttelte sanft den Kopf.
»Nichts ist unmöglich.«
»Aber 3 Jahre, jetzt begreife ich dein Erstaunen.«
Um ehrlich zu sein, ich hatte wirklich die Hoffnung aufgegeben, dich jemals wiederzusehen. Zu Anfang habe ich gewartet. Jeden Tag habe ich den Himmel abgesucht, und über Wochen und Monate habe ich meine Reiter ausgeschickt, nach dir zu suchen. Aber mit jedem Tag, der verging, wurde die Hoffnung, dass du noch kommen würdest, geringer.
»Hoffentlich hast du nicht geglaubt, dass ich es mit der Angst zu tun bekommen und gekniffen habe«, sagte Kim.
»Ich habe es gehofft. Ich habe gehofft, dass du gekniffen hast und daheim geblieben bist. Denn es gab sonst nur eine Antwort auf die Frage nach deinem Verbleib, Boras.«
Kim nickte grimmig. »Du hast richtig geschlossen. Ich hatte bereits das Vergnügen, ihn kennenzulernen.
Ich wusste es in dem Moment, als ich deine schwarze Rüstung sah. Verzeih, Kim, ich bestürme dich mit Fragen, anstatt dir Zeit zum Ausruhen zu gönnen. Komm in den Schatten und erhol dich erst einmal. Dann erzählst du mir alles.«
Kim ließ nichts aus und erzählte jede Kleinigkeit, verschwieg auch nicht seine Ängste und die Furcht, die er während seines Versteckspiels inmitten des Schwarzen Heeres ausgestanden hatte. Themistokles erwies sich als geduldiger und aufmerksamer Zuhörer. Kim erzählte fast eine Stunde lang, und Themistokles unterbrach ihn kein einziges Mal. Als Kim geendet hatte, verharrten beide eine Weile schweigend.
»Dein Bericht übertrifft meine schlimmsten Befürchtungen.«
»Ich weiß«, antwortete Kim, »niemand weiß es besser als ich. Ich habe das Schwarze Heer gesehen, vergiss das nicht.«
»Es ist meine Schuld.«
»Deine Schuld?«
»Ja, Kim, ich habe einen unverzeihlichen Fehler begangen. Ich habe Boras unterschätzt. Dabei gibt es niemand, der besser als ich weiß, wie böse er ist.«
Plötzlich stand er auf und begann ruhelos im Kreis herumzuwandern. Sein Stab stieß im Rhythmus seiner Schritte gegen den Boden.
»Er hat alles so geplant. Alles ist von Anfang an so gelaufen, wie er es gewollt hat.«
Kim schüttelte den Kopf. »Das stimmt nicht, Themistokles. Dich trifft keine Schuld.«
»Doch. Ich habe mich zu sicher gefühlt. Wir alle haben geglaubt, dass er hinter dem Schattengebirge gefangen sei, in seinem Reich der Finsternis auf ewig eingekerkert. Aber das war ein Irrtum. Er hat einen Weg gefunden.«
Themistokles hörte auf, im Kreis herumzulaufen, stützte sich auf seinen Stock und sah Kim durchdringend an.
»Dieser finstere Begleiter, den du zusammen mit Boras im Heerlager gesehen hast, wie sah er aus?«
Kim hob hilflos die Schultern, wie alle anderen auch. Es war nicht sein Aussehen, das ihn von den übrigen unterschied. Es war... Er suchte nach dem passenden Wort und spürte einen kalten Schauer über seinen Rücken laufen, als das Bild des kleinen, schwarz gepanzerten Ritters wieder vor seinen Augen auftauchte.
»Es war nichts Sichtbares«, sagte er unsicher, »eher etwas, was man mit der Seele spüren konnte«, vollendete Themistokles den Satz. »Eine unsichtbare Kälte, die ihn wie eine dunkle Aura umgab, etwas Abstoßendes, Böses, Gewalttätiges.«
Kim nickte verblüfft. »Das stimmt? Du kennst ihn?« Themistokles verneinte.
»Der schwarze Lord«, murmelte er, und seine Stimme bebte vor Grauen. »Es gibt eine Sage, eine uralte, fast vergessene Sage, die berichtet, dass eines Tages ein mächtiger Krieger im Reich der Schatten auftauchen wird. Ein Krieger, der so furchtbar und grausam ist, dass er das Heer der Finsternis durch das Schattengebirge führen kann, der schwarze Lord. Die Sage geht noch weiter, Kim. Sie berichtet, dass das Ende vom Märchenmond gekommen ist, wenn der schwarze Lord erscheint.«
»Unmöglich! Du musst dich irren, Themistokles. Es ist nur eine Sage, ein Märchen mehr nicht. Wir werden das Schwarze Heer besiegen, so wie wir diesen Trupp besiegt haben.« Er sprang auf die Füße.
Themistokles schüttelte den Kopf. »In jeder Sage steckt ein Stück Wahrheit, Kim. Du magst es noch nicht begreifen, aber manchmal sind es gerade die unwirklichen Dinge, die Wirklichkeit werden.«
Kim seufzte. »Noch ist nicht gesagt, dass es sich bei dem Mann, den ich gesehen habe, tatsächlich um den schwarzen Lord handelt, wenn es ihn überhaupt gibt. Wir haben noch Zeit. Boras Heer hat sich noch nicht formiert, und wir können die Verteidigung des Landes organisieren.«
Themistokles starrte zu Boden und schien dann wie aus tiefem Schlaf zu erwachen. »Vielleicht hast du recht.« Aber seinen Worten fehlte die Überzeugung. »Wir werden jedenfalls tun, was in unseren Kräften steht.«
»Wie seid ihr überhaupt hierher gekommen?« fragte Kim.
»Ich befinde mich auf einer Reise durch Märchenmond, der längsten und zugleich schlimmsten Reise meines Lebens.«
»Wie meinst du das?« Märchenmond ist das Land des Friedens. Aber meine Begleiter und ich ziehen von Ort zu Ort, um die Bewohner zum Krieg zusammenzurufen. Wir ahnten schon, dass uns von Boras Gefahr droht, wenn wir uns auch nicht vorstellen konnten, wie groß diese Gefahr tatsächlich ist. Wir versuchen, Verbündete zu finden.
Verbündete? Aber habt ihr denn kein Heer?
Nein, Kim, wir haben kein Heer. Märchenmond hatte für Soldaten bisher keine Verwendung. Wir kennen hier keine Feindschaft, denn wir leben in Harmonie mit der Natur und ihren Gesetzen.
Aber ihr müsst euch doch verteidigen können.
Die Vorstellung, dass ein so mächtiges Reich wie Märchenmond für den Fall eines bewaffneten Überfalls in keiner Weise gerüstet war, erschien ihm geradezu absurd.
Und doch ist es so.
Die Reitergarde, die mich begleitet, versteht es zwar, das Schwert zu führen, wie du gesehen hast, aber auch ihr Beruf ist nicht das Töten. Und die meisten von ihnen liegen hier, tot. Wir haben keine Armee, weil wir nie eine brauchten. Doch die Situation hat sich jetzt gründlich geändert. Wir können nicht auf ein Wunder warten, um Märchenmond zu retten. Deshalb sind wir aufgebrochen.
Und habt ihr Verbündete gefunden?
Ja, wenn auch nicht genug, wie ich jetzt befürchte. Unsere Reise ist fast beendet. Morgen werden wir unser letztes Ziel, das Land der Steppenreiter, erreichen. Dann kehren wir nach Gorivin zurück.
Kim deutete auf die lange Reihe weißverhüllter Gestalten, die im Schatten der Bäume lagen.
»Ihr lasst sie einfach zurück?« fragte er.
»Wir begraben unsere Toten nicht. Wir verehren den Geist, nicht das Fleisch, das ihm als Wohnung dient. In wenigen Tagen zerfällt der Körper zu Staub und kehrt zurück in den Kreislauf von Werden und Vergehen. Wir ehren unsere Toten durch die Achtung des Lebens. Jetzt kommen, wir müssen weiter.«
Kim stieß einen schrillen Pfiff aus, und sein Pferd kam gehorsam angetrabt. Themistokles maß den Rappen mit einem bewundernden Blick.
»Ein prachtvolles Tier. Du hast es erbeutet?«
»Eigentlich hat es mich erbeutet«, sagte Kim. »Ich glaube nicht, dass es seinen früheren Herrn sehr vermisst.«
Themistokles lächelte, wurde aber sogleich wieder ernst.
»Deine Rüstung, du solltest sie ablegen, du brauchst sie nicht mehr.«
Kim blickte an sich herunter. Der schwarze Panzer hatte seinen schimmernden Glanz längst verloren und war fleckig und stumpf voller Beulen und Schrammen.
»Ich möchte ihn behalten«, sagte er. »Er hat mir Glück gebracht, weißt du?«
Themistokles hob die Schultern. »Wie du willst. Doch warte.«
Er ging zu einem Pferd, öffnete die Packtasche und entnahm ihr ein eng zusammengerolltes Bündel, das er Kim in die Hand drückte. Kim faltete es auseinander. Es war ein dünner, durchscheinender Umhang aus feinem, weißem Gewebe, mit hauchfeinen Gold- und Silberfäden durchwirkt. Er schien vollkommen gewichtslos zu sein, und doch hing er in schweren, geraden Falten herunter, als wäre er aus Samt oder Brokat. Kim ließ den Umhang bewundernd durch die Hände gleiten, dass er im hellen Sonnenlicht schimmerte wie verwobenes Glas. Behutsam legte Kim ihn sich um die Schultern und spürte, wie sich das Kleidungsstück wie ein lebendes Wesen um seine Schultern schmiegte.
»Danke«, sagte er, während seine Finger über den samtweichen Stoff glitten.
»Das ist wunderschön«, Themistokles lächelte. »Er gehört dir. Dieser Umhang hat auf dich gewartet. Gib gut auf ihn Acht. Er ist uralt, älter als ich, älter als Märchenmond vielleicht. Viele haben sich gewünscht, ihn zu tragen, aber noch keinem war es vergönnt. Du bist der Erste, der Laurins Mantel trägt.«
»Laurins Mantel?«
Themistokles zögerte.
»Auch bei euch gibt es eine Sage von Laurin, dem Zwergenkönig. Der Sage nach kann der Mantel seinen Besitzer unsichtbar machen. Wer ihn trägt, vermag durch Wände und feste Hindernisse zu schreiten, ohne von eines Menschen Auge gesehen oder von einer Waffe verwundet zu werden. Der Umhang verleiht dir zwar Unsichtbarkeit, aber er tut es nur ein einziges Mal. Wenn du dich einmal seiner Gabe bedienst, ist seine Kraft erschöpft, und er wird zu dem, was er war, bevor Laurins Zauber auf ihn fiel, zu einem ganz gewöhnlichen Stück Stoff. Dieser Umhang ist unsere letzte Waffe, das letzte Mittel, wenn alles andere versagt hat. Benutze ihn nicht leichtfertig, Kim.«
Kim brauchte eine Weile, um zu begreifen, was für einen Schatz ihm Themistokles da anvertraut hatte. Vielleicht lag nun das Schicksal dieser ganzen Welt in seinen Händen.
»Ich verspreche es«, stammelte er.
Themistokles nickte. Aber Kim hatte noch eine Frage an ihn, die schon die ganze Zeit auf seinen Lippen brannte.
»Boras erzählte mir etwas«, begann er ungeschickt, »etwas, was ich nicht glauben kann, Aber er hat dir gesagt, dass wir Brüder sind, sagte Themistokles ruhig. Kim nickte. Es ist die Wahrheit. Und auch wieder nicht. Es mag für dich schwer zu verstehen sein, aber wir sind uns so gleich, wie sich zwei Brüder nur sein können. Und doch sind wir so verschieden voneinander, wie nur irgend zwei Menschen auf der Welt. Ja, wir sind Brüder. Mehr noch, wir waren eins, eine Seele. So hätte man meinen können, die zufällig in zwei verschiedenen Körpern wohnte. Was der eine dachte, tat der andere und umgekehrt. Aber diese Zeit liegt weit zurück, sehr weit, Kim. Es geschah etwas, was uns trennte. »Was?« fragte Kim. Themistokles lächelte. »Du würdest es nicht verstehen, selbst wenn ich es dir erklären könnte. Unsere Wege trennten sich, und je weiter wir uns voneinander entfernten, desto verschiedener wurden auch die Pfade, die wir einschlugen, um unser Schicksal zu meistern. Es ist eine lange, traurige Geschichte, Kim.« Er wandte sich um und ging mit raschen Schritten davon. Kim folgte ihm. Themistokles schritt zügig voran, und erst jetzt aus der Nähe sah Kim, dass Themistokles Männer ebenso wie dieser selbst nicht auf Pferden, sondern auf großen weißen Einhörnern ritten. Die Tiere wirkten genauso stolz wie ihre Reiter, und wenn das Fell der meisten auch blutig und zerschrammt war, so boten sie doch einen prachtvollen Anblick. Themistokles rief mit lauter Stimme einen Befehl, und die Gruppe setzte sich in Bewegung, wobei die herrenlosen Tiere unaufgefordert hinter den Reitern aufschlossen. Kilim und Gorg folgten zögernd in einigem Abstand.